Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Die Entlassung von Steffen Baumgart bei Union Berlin. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, sehr spät am Abend, wurde Steffen Baumgart des Amtes enthoben von Horst Held.
Ich stelle mir so Horst Held vor, so gegen Mitternacht irgendwie in so einem Büro sitzen, der Kragen schon so ein bisschen geöffnet.
Die Krawatte ein bisschen offen, ja, zerzaustes Haar.
Müssen wir einfach machen. Da führt kein Weg mehr dran vorbei.
Ja, das ist eigentlich schon ein gutes Stichwort, ob da wirklich kein Weg dran vorbeigeführt hat. Denn wir sprechen hier über einen Trainer beziehungsweise über eine Mannschaft, die auf Platz 11 in der Bundesliga steht, noch einige Mannschaften vor allem zwischen sich und den Abstiegsplätzen hat, nicht so viele Punkte, aber Mannschaften, das ist ja auch immer wichtig, die müssen einen ja auch immer wieder erstmal überholen, damit man da wirklich unten reinrutscht. Und vor allem sprechen wir über einen Trainer, der erst vor kurzer Zeit eine Vertragsverlängerung bekommen hat, nämlich im Januar.
Ja, Mitte Januar wurde der Vertrag verlängert, da gab es auch eine Phase, in der es ganz gut lief, da gab es so einen Korridor von 5 Spielen, in dem man ungeschlagen blieb, 2 gewonnen hat, 3-mal unentschieden gespielt hat, also das war auch eine Basis an Punkten, auf der man das machen konnte, so, wenn man rein einfach nur darauf schaut, okay, wie stehen wir sportlich tabellarisch da? Sie haben ja auch die Hinrunde auf Platz 9 beendet, mit eher Kontakt nach, okay, mal gucken, was da oben geht, als nach unten schauen zu müssen. Und also, so sie sagen es zwar selber, sagt ja auch jetzt dann seine Interimsnachfolgerin, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, dass es punktetechnisch eben noch möglich ist, da unten reinzurutschen. Ja. Aber in meinen Augen ist es ganz klar eine Reaktion auf eine sportliche, fußballerische Zurückentwicklung, nicht nur Nichtentwicklung, sondern Zurückentwicklung, der du nicht tatenlos zuschauen kannst.
Ja, also ich fand, dass man diese vermeintliche Entwicklung, auf der dann die Vertragsverlängerung gefolgt ist, dass die ein bisschen overrated war, weil ich finde schon, dass, also natürlich konnte man sich vorstellen, dass das vielleicht dann in eine positive Richtung weitergeht. Ich fand das allerdings auch schon in der Hinrunde etwas begrenzt limitiert, würde ich sagen. Und das ist ihnen komplett auf die Füße gefallen, weil man jetzt eine brutal schlechte Rückrunde bisher gespielt hat. Steht auf Platz 16 der Rückrundentabelle. Nur Heidenheim und Wolfsburg sind da schlechter unterwegs. Man hat die schlechteste Offensive der bisherigen Rückrunde. Auch hier, glaube ich, die drittschlechteste Defensive. Also es läuft sportlich mal überhaupt nicht.
Genau, ich würde sagen, also das Erfolgsrezept dieser Mannschaft, also bis zum Zeitpunkt, wo es noch lief und vor allem in der Hinserie war, dass sie, wie man es von Union kennt, defensiv relativ stabil waren, dass sie eine Torgefahr ausgestrahlt haben nach Standardsituationen, ja auch dementsprechend einige lange Kerls dabei hatten, Danilo Doki hat seine paar Saisontore gemacht und dass sie eben vorne ihr Dreigestirn hatten, das damals funktioniert hat, Ilianza, Illich, Oliver Burke, personell auch mal anders besetzt, aber ungefähr diese drei.
Irgendwer hat immer getroffen, hatte man das Gefühl.
Irgendwann immer getroffen und du konntest teilweise die einfach mit langen Bällen suchen.
Genau.
Und die haben irgendwas daraus gemacht, zumindest oft genug, dass du damit auch Ergebnisse gezogen hast.
Ja, aber das ist auch der Part, der mich gestört hat, weil wenn du auf so eine Art Fußball setzt, viele lange Bälle, viele progressive Pässe, also viel und schnell in die Spitze kommen und dann verhältnismäßig wenig Ballbesitz haben und verhältnismäßig wenig Chancen ja auch, dass du dann sehr darunter leidest, wenn halt diese Effizienz vor dem Tor nicht mehr da ist. Und die lassen sie ja mittlerweile komplett vermissen. Illich steht jetzt bei einem Expected Goals-Wert von knapp 9 Toren. Der hat 2 gemacht in dieser Saison.
Und hat da, glaube ich, einen von 6 oder 7 schon angehäuft gehabt, bevor er zum ersten Mal getroffen hat. Also sehr, sehr ineffizient. Ich habe gleich das ein bisschen damit aus, dass er seine erwarteten Vorlagen total überperformt. Aber genau, du bist abhängig davon, dass die Form der einzelnen Spieler passt. Ilianza hat so ein bisschen seine Form verloren über den Saisonverlauf. Ist ja auch aus der Startelf rausgerutscht. Der hat am Anfang viel getroffen und auch viel getroffen aus Situationen, wo du sagst, okay, das sind erstens keine erspielten Tore in dem Sinne, weil er teilweise einfach auch wilde Distanzschusstore hatte und einfach Dinge verwertet hat, wo du sagen musst, dass er das konstant über eine Saison aus den Positionen macht, davon kannst du einfach nicht ausgehen. So ein bisschen Morgan Rogers bei Aston Villa auf einem anderen Level, aber der hat auch ganz viele Traumtore gemacht und irgendwann reißt der Faden dann ab. Das kannst du nicht reproduzieren über eine gesamte Spielzeit. Und ja, also ich muss sagen, als jemand, der hauptberuflich Bundesliga guckt, und alle Mannschaften guckt, Union ist von allen 18 Mannschaften die mit Abstand beschissenste zum Zugucken gewesen.
Ja.
Und das ist für einen Verein, muss das kein Kriterium sein.
Und du bist ja sogar offen, grundsätzlich diesem Spielstil
gegenüber. Genau, ich bin dem Spielstil offen gegenüber, ja. Aber weil ich halt finde, auch wenig Ballbesitz haben und vertikal spielen, heißt nicht, dass du keinen Plan hast.
Genau.
Wenn du zum Beispiel Mainz Fischer, der gute Mann.
Bald heißt er so, wenn es so weitergeht.
Ja, wenn du zum Beispiel die Mainzer Mannschaft von Urs Fischer schaust,
ja.
Und auch wenn du die Unioner Mannschaft von Urs Fischer geschaut hast, das war auch wenig Ballbesitz, ja. Das war auch vertikal, aber du siehst Muster, du siehst dieses Rotationsspiel zwischen Außen und den Achtern, wo dann irgendwie der Außen kommt entgegen, der Achter macht den tiefen Lauf. Also du siehst Ideen mit Ball, weil die nach vorne kommen wollen. Du siehst auch bei Mainz unter Urs Fischer auch mal eine Lösung flach hinten raus, wo du sagst, okay, die öffnen das Zentrum und suchen mit einem flachen Pass direkt Tietz in der letzten Linie und dann kommt ein Ablagenspiel und dann geht's tief. Also da gibt es Muster, die erkennbar sind und ich muss sagen, also Union hat sich schon sehr stark zuletzt reduziert auf, das Ding geht lang und vielleicht können wir einen zweiten Ball auflesen. Mal gucken.
Ja, also du kommst nicht ohne weiteres zu folgenden Statistiken. Du bist Platz 1 in prozentuale lange Bälle vom Torwart.
Ja, wenig überraschend.
Platz 18 in gesamtgespielte Pässe. Platz 1 in Pässe, die vorwärts gehen, prozentual von der Menge, die du spielst. Und Platz 17 in Doppelpässe. Also das ist halt einfach wirklich, wir versuchen einfach irgendwie nach vorne zu kommen, gerne mit langen Bällen und sowas steht dann einfach auf wackeligen Füßen, wenn es nicht wirklich, wie du schon sagst, einfach auf so einem Fundament von ein paar Ideen steht. Also genau. Die werden Ideen haben. Das ist ja immer dieses, ja, wir haben unsere Ideen. Natürlich habt ihr eure Ideen, aber es ist natürlich immer eine Frage, wie komplex sind die, wie wiederholbar sind die, wie gut sind die bei der Mannschaft angekommen, also wie sehr sind sie reproduzierbar und wie gut sind diese Ideen einfach auch.
Wie gut sind die und also wie behaupten die sich, bewähren die sich im Kontext Bundesliga gegen die anderen Mannschaften.
Und auch über einen langfristigen Zeitraum. Genau. Also das haben wir jetzt bei Baumgart schon mehrfach gesehen, dass über einen gewissen Zeitraum ein Plan auch sehr gut funktionieren kann. Aber natürlich finden Mannschaften Antworten. Die haben dann mehr Videoanalysematerial zur Verfügung und dann werden Antworten gefunden. Und dann brauchst du eben diesen Plan B, um eine Alternative parat zu haben.
Und also er kam ja in einer sportlich relativ prekären Situation, hat die Mannschaft stabilisiert und dann auch sicher zum Klassenerhalt geführt, hat sich dann aus diesem Klassenerhalt heraus auch diese Weiterbeschäftigung verdient. So hat es ja auch Horst Held damals kommuniziert. Und dann, wie gesagt, auch eine ordentliche, im Ergebnis ordentliche Hinrunde hingelegt. Aber das ging halt jetzt eben komplett flöten. Und ich muss sagen, für mich einfach auch ein Faktor, dieser Union-Kader gibt mehr her. Also, also wenn du die Mannschaft durchgehst,
grundsätzlich schon.
Leopold Querfeld ist reduziert darauf geworden, lange Bälle zu schlagen. Aber Didier schlägt dann auch gut. Und das ist ein guter Aufbauspieler. Mhm. Das ist der, also er kam aus Rapid Wien vor allem mit dem Label guter Aufbauspieler in der Innenverteidigung. Das hat er mitgebracht. Du hast einen Eigengewächs. Alyosha Kemlein ist ein guter Fußballspieler im Mittelfeld, der in meinen Augen mittlerweile ein Stammspieler ist, aber das in dem Setup viel zu wenig zeigen konnte. Tom Rothe hat in Kiel in der Ballbesitzmannschaft gespielt und funktioniert. Du hast einen Livan Burcu, der bei Magdeburg war und da in der Ballbesitzmannschaft gespielt und funktioniert hat. Paderborn ist eine Ballbesitzmannschaft mit Ilianza gewesen. Das ist auch ein technisch guter Spieler. Du kannst mit dieser Mannschaft, ich sage nicht besseren, ich möchte es gar nicht so werten, aber du kannst mit Ball mehr machen, als Union, als Baumgart offensichtlich dieser Mannschaft angeboten und auch zugetraut hat.
Also ich glaube, du kommst nicht zu solchen Statistiken mit dieser Extreme. Wir können ja auch noch mal eine Grafik einblenden, wo man sieht, wie viel Union Berlin im Verhältnis zur Bundesliga oder zu anderen Bundesliga-Teams, das ist der weiße Chart, den ihr seht, lange Bälle spielt und Flanken schlägt. Wie viel mehr sie das machen, das machst du nicht, wenn du das nicht unbedingt willst. Also da ist schon die Idee dahinter, das soll der Stil sein, den wir praktizieren. Und da muss man natürlich schon auch irgendwo hinterfragen, warum man dann auch so viele Spieler holt, die dann wirklich auch in extremen Ballbesitzmannschaften gespielt haben und gut gespielt haben.
Also ich glaube, irgendwo auch, weil du die brauchst, weil so eine, sag mal, im Kollektiv limitierte Mannschaft, in dem, wie sie spielen möchte, braucht ihre Mavericks, ihre Spieler, die irgendwas Besonderes kreieren können, die was Unerwartetes machen. Das haben diese Mannschaften fast immer gehabt. Also auch, also Urs Fischers Union hatte ihren Mann Max Kruse oder sowas, dass du quasi so einen Spieler hast, der irgendwas kreieren kann aus dem Nichts, was sonst nicht erwartbar gewesen wäre. Kevin Stöger, mein VfL Bochum. Deswegen, die brauchen das auch schon, diese Teams. Aber das denke ich mir halt auch. Also Union hat es jetzt mal geschafft, einen, sagen wir mal, einen Schwung an spannenden, jüngeren Spielern zu verpflichten oder aus den eigenen Reihen ziehen zu können. Und ich glaube halt auf lange Sicht, also klar, wenn du Erfolg hast, macht es erstmal Spaß. Also Erfolg macht immer Spaß. Aber die Art und Weise ist keine, mit der du in eine Verhandlung mit einem Spieler gehst und sagst, das ist ein Argument ja dafür, warum du dorthin kommen solltest.
Ja, aber was halt auch so sehr spannend ist, ist zum einen, wie sich das auch bei Baumgart verändert hat, weil wir haben Baumgart-Mannschaften auch schon anders gesehen. Aber eine Sache wollte ich noch aufgreifen, was die Qualität des Kaders angeht. Mit den genannten Spielern hast du natürlich recht, aber ich finde schon, dass da vorne einer fehlt, der noch konstanter einfach auch eine Effizienz vor dem Tor zeigt. Also das ist schon extrem, weil wenn wir uns daran erinnern, wie Baumgart zum Beispiel, also die starke Köln-Saison, als sie Siebter, glaube ich, am Ende wurden, auf jeden Fall nach Europa gekommen sind, ja, da hat Modest halt 20 Buden gemacht. Ja. Das darf man nicht vergessen. Das ist dann auch einfach eine individuelle Klasse, die da war. Da war noch ein Skiri im Kader, da war ein Prime Kainz in der Mannschaft, ja, der richtig gut war. Und sowas fehlt Union halt einfach schlichtweg. Gut, die haben einen ganz anderen Fußball gespielt, ja, aber trotzdem jemand, der wirklich konstant einfach die Buden macht.
Genau, es fehlt jemand, der ein hochwertiger Abschlussspieler ist. Genau. Das fehlt auf jeden Fall in dieser Mannschaft. Aber also ich rätsel da wirklich drüber, was mit Steffen Baumgart passiert ist als Trainer. Ob der einen Co-Trainer hatte irgendwann mal, der im Prinzip alles möglich gemacht hat, der nicht mehr da ist, von dem man nichts weiß. Weil der ist bei Paderborn aufgestiegen damals mit einem balldominanten Offensivfußball, hat den mitgenommen nach Köln, ist damit Siebter geworden, mit dem vierthöchsten Ballbesitz der Bundesliga. Ich sage das nicht wertend, ich sage es einfach nur als Feststellung, dass die Mannschaft radikal anderen Fußball gespielt hat, als es seine Teams Köln später auch unter ihm getan hat und die Mannschaften HSV, jetzt Union, die er danach gecoacht hat, auch. Und da frage ich mich halt, was ist da passiert? Diese Komponente zumindest, dieses Element aus seinem Trainersein komplett verschwunden, einfach non-existent.
Also ich bin extra die Co-Trainer mal so zumindest oberflächlich durchgegangen. Und da gibt's jetzt niemanden, der zum Beispiel die Köln-Phase miterlebt hat und dann woanders hingegangen ist.
Ja.
Wagner jetzt zum Beispiel, der hat aber auch noch die Station Union und vor allem natürlich HSV, glaube ich, mitgemacht. Der war dann nicht weg und die anderen waren auch entweder noch länger da. Also da gibt es irgendwie jetzt nicht so die Person, wo man sagen kann oder daran, wo man es daran festmachen
wirklich
kann.
Wirklich offensichtlich, das hier ist sein Buvac gewesen oder was auch
genau, immer. Genau, genau, nicht sowas. Die Frage ist halt so ein bisschen, wir fordern ja immer von Trainern, anpassungsfähig zu sein und sich an den Kader anzupassen. Vielleicht ist es auch einfach eine individuelle Fehleinschätzung, weil zum Beispiel er ist zum HSV gekommen, nach wo man extremen Ballbesitzfußball gespielt hat, wo er vielleicht gesagt hat, okay, wir müssen es auf eine komplett andere Art und Weise probieren. Oder dass er auf diesen Union-Kader schaut und sagt, ja, okay, mit dieser Mannschaft möchte ich diese Art Fußball spielen. Vielleicht ist es einfach eine Fehleinschätzung seinerseits.
Also, er hat das ja aktiv gesagt. Er hat ja gesagt, wir werden keine Ballbesitzmannschaft mehr. Hat er über dieses Union-Team mal gesagt.
Genau.
Das ist auch vollkommen okay. Also, ich ziehe da immer die Parallele zu Urs Fischer, der auch zum Beispiel, als er vorher in der Schweiz Trainer war, bei den Top-Teams bei Basel, eine balldominante Mannschaft gecoacht hat und selber auch gesagt hat, ich muss halt gucken, okay, was sind die Gegebenheiten, die ich vorfinde und muss dann das, was ich an Fußball spielen lasse, dem anpassen, was hier möglich ist. Und das finde ich bei Union deswegen auch vertretbar, vielleicht so zu argumentieren bis zu einem gewissen Grad. Aber der HSV-Stint ist ja das große Rätsel. Weil mit der Mannschaft, die du da hattest, die ja auch das gewohnt war, mit dem Ball zu spielen,
natürlich, brauchst
du doch nicht so zu tun, als ob du sagen musst, in der zweiten Liga müssen wir uns hinten reinstellen. Also
ja, das war ein ganz, ganz großes Rätsel. Ich finde schon, dass man auch über Horst Held hier sprechen muss. Zum einen, wenn man auf den Kader schaut und daran denkt, okay, da ist niemand, der wirklich einfach konstant als konstanter Knipser oder einigermaßen effizienter Knipser fungieren kann über eine komplette Saison. Das muss man zum einen ansprechen und zum anderen ist es natürlich kein gutes Bild, wenn du im Januar sagst, okay, das ist unser Trainer für die Zukunft, mit dem verlängern wir den Vertrag. Da sind wir uns sicher, dass wir eine positive Entwicklung bekommen. Ja, skip forward, 3 Monate später setzt du den Mann vor die Tür, weil du nicht mehr an die Entwicklung glaubst.
Ich meine, das sind ja auch, also die Dinge, die Horst Held Zeit seines Lebens als Funktionär begleitet haben. Voreilig abgeschlossene, zu üppig abgeschlossene, zu langlaufende Verträge, die dann irgendwie auch als Altlasten den Verein nach seiner Zeit dort noch nachhaltig beschäftigen. Das ist in Köln zum Beispiel auch ein Thema gewesen. Ich glaube, also auf Schalke wird der ein oder andere auch davon was erzählen können. Und das scheint sich so irgendwo auch fortzusetzen. Und jetzt hier eben mit Steffen Baumgart, wo es sehr, sehr unglücklich ist, wie du schon sagst, dass du im Januar verlängerst und im April ist das Thema durch.
Ja.
Also auch vielleicht so ein bisschen ein Hang dazu, sich da zu früh hinzuverleiten lassen, sowas anzubieten. Aber ja, also den Ruf, den Horst Held hat, der kam ja irgendwo her. Also
klar.
Olli Berg hat dem Vernehmen nach auch einen sehr lukrativen Vertrag unterschrieben bei Union als ablösefreier Spieler, wo es ja aus Werder Bremens Perspektive hieß, da können wir nicht mitgehen. Das sind einfach finanzielle Angebote, die können wir so nicht machen. Das ist ja schon also auf jeden Fall auffällig gewesen. Wir können ja gerne mal überleiten jetzt zum Thema, was ja auch noch besprochen werden muss, nämlich wer jetzt Steffen Baumgart temporär beerbt.
Ja, eine Zwischenfrage noch. Für wie bedrohlich hältst du denn jetzt die Lage von Union Berlin?
Für die Saison jetzt?
Ja, genau.
Also auch wenn
wirklich
sie so,
mit Blick auf Abstieg.
Auch wenn sie so getan haben, als sei es noch realistisch, für null bedrohlich, weil weder St. Pauli noch Wolfsburg den Punch haben werden, um punktetechnisch so viel einzusacken, dass sie einfach Union theoretisch auf 16 ziehen könnten. Das wird nicht passieren. Die werden problemlos in der Bundesliga bleiben.
Okay, also ich glaube das auch. Ich glaube, dafür sind mindestens mal zwei Mannschaften, eher drei, aktuell zu schlecht. Aber es ist natürlich, wenn du auf die letzten Wochen schaust, ist natürlich das große Problem für Union, also natürlich dann auch so ein Auftritt wie jetzt am Wochenende gegen Heidenheim, die irgendwie nochmal neue Luft bekommen haben. Aber natürlich, weil du davor auch schon gegen die direkte Konkurrenz nicht gut ausgesehen hast und keinen Sieg wirklich da im direkten Vergleich holen konntest. Das ist natürlich nicht optimal. Aber jetzt kommen wir zu einer Premiere in der Fußball-Bundesliga, denn zum allerersten Mal wird eine weibliche Trainerin als zumindest mal Interimstrainerin an der Seitenlinie
stehen. Genau, es ist, glaube ich, sogar in den Top 5 liegende Premiere. Gab es das noch nie in der höchsten Spielklasse, dass da eine Frau als Cheftrainerin an der Seitenlinie stand. Das Ganze wird Marie-Louise Ether sein, die bei Union bereits eine Vorgeschichte hat. Die war zuletzt, glaube ich, im U19-Bereich der Herren tätig oder der Junioren tätig, hat davor aber schon unter anderem unter Bielitzer und dann unter Grote interimsweise als Assistentin der Profimannschaft gearbeitet und wird planmäßig im Sommer dann nach Saisonabschluss die erste Frauenmannschaft von Union übernehmen. Und ihre persönliche Vita ist ja, dass sie aktive Fußballerin war, mit Turbine Potsdam drei deutsche Meisterschaften gewonnen hat, eine Champions League gewonnen hat, U20-Weltmeisterin mit Deutschland war und ihre Karriere dann verletzungsbedingt relativ früh beenden musste. Ich sag das so, weil, also, das habe ich jetzt schon ein bisschen im Grundrauschen in der Diskussion um diese Thematik mitbekommen, dass das Wort fiel PR-Stunt.
Mhm.
Und das kann man natürlich sagen, weil klar ist, jetzt liegt extrem mediale Aufmerksamkeit auf der Tatsache, dass es eine Frau ist. Aber für mich bedeutet das nicht, dass es ein PR-Stunt ist, sondern dass es einfach historisch ist, was es ja auch ist, und deswegen halt so außergewöhnlich und besprochen wird. Weil an sich der ganze Vorgang ist ja überhaupt nicht außergewöhnlich. Hat ja auch keiner mit der Wimper gezuckt, als jetzt zum Beispiel, oder, also, ich glaube, Thomas Tuchel ist damals auch aus einem Nachwuchstrainer fließend zum Cheftrainer geworden bei Mainz. Der ganze Vorgang ist nicht unüblich.
Also, dass ein U19-Trainer interimsweise eine A-Mannschaft übernimmt, auch in der Bundesliga, ist ja ganz normal.
Der VfB, glaube ich, damals gesehen. Nico Willig aus der zweiten Mannschaft oder aus der U19-Mannschaft hochgezogen, interimsweise. Ja, also, gibt's einfach oft.
Ja, gibt auf jeden Fall. Und vor allem, also, ich halte das definitiv nicht für einen, wie du schon sagst, PR-Stunt. Natürlich bringt es sehr viel PR mit sich. Und ich glaube auch, dass Union das gerne mitnimmt. Also, gar keine Frage. Aber ich glaube eben nicht, und das würde einen PR-Stunt definieren, dass diese Entscheidung getroffen wurde für die PR, die es nach sich zieht. Weil sie kommt ja jetzt auch nicht aus dem Nix. Du hast es schon gesagt, sie war Co-Trainerin. Ich hatte sie nicht sogar mal ein paar Spiele dann so übernommen, als, ich glaube, Bielitzer gesperrt war oder so. Da war ja auch schon extrem viel Aufmerksamkeit drauf. Die hat schon im Herrenbereich jetzt, ich glaube, das ist doch auch die zweithöchste Mannschaft sozusagen bei Union, die U19. Haben die noch eine zweite, die irgendwie, also
nicht,
was so die Hackordnung angeht, so die zweithöchste Mannschaft. Da hat sie im Herrenbereich jetzt schon länger trainiert. Sehr erfolgreich, bis auf die letzten Wochen, muss man sagen. Deswegen, das ist ja jetzt auch keine Personalie, die jetzt komplett aus dem Nichts irgendwie kommt. Die hat sich diese Aufgabe schlicht und ergreifend verdient, in meinen Augen.
Genau, das ist, also ich finde auch, das ist im Rahmen dessen, wie wir es kennen aus dem Profiapparat, ein ganz normaler Vorgang für eine Interimslösung, eine interne, der Nachrichtenwert aus der Tatsache generiert, dass es zum ersten Mal eine Frau ist.
Logisch.
Und das ist am Ende das Ende der Geschichte. Ich kann zu ihr als Trainerin nichts sagen. Was man hört ist, was vielleicht auch ein Teil der Begründung ist, warum die Wahl rein inhaltlich auf sie gefallen ist, dass sie aus der Zeit als Co-Trainerin von Bielitzer und dann von Grote einen guten Draht zur Mannschaft haben soll und dass da ein gutes voretabliertes Verhältnis ist, das du jetzt ja vielleicht auch dann gewinnbringend für dich nutzen kannst.
Genau, auch das ist ein weiterer Faktor. Die Mannschaft kennt sie auch schon. Das ist jetzt nicht irgendwer, der da reinkommt, wo die Mannschaft gar keinen Zugang hat. Und sie soll auch wohl einfach eine sehr gute Kommunikatorin sein, also sehr gut im Umgang mit den Spielern, in der Kommunikation. Spielerisch hat sie in der 19, was man so hört, relativ offensiven Fußball spielen lassen. Aber ich glaube, das ist jetzt für diese Aufgabe dann eher
unbedeutend. Man wird jetzt keine großen Stilbrüche sehen in der Art und Weise, wie Union Fußball spielt. Ich glaube, jetzt für 5 Spiele der Mannschaft was komplett Neues an die Hand zu geben, das wird nicht passieren. Also deswegen gehe ich da nicht davon aus. Ich glaube, es geht eher darum, vielleicht 1-2 Stellschrauben zu drehen. Und meistens, wenn jemand interimsweise oder jemand Neues übernimmt, dann werden 1-2 Spieler plötzlich wieder in der Vordergrund gespielt, die vorher nicht relevant waren. Sowas vielleicht, aber dass man in der Art und Weise krass mit dem bricht, was man gespielt hat, glaube ich nicht.
Und noch mal ein letzter Satz zu dem Thema PR-Stunt. Ja, wir sagen schon, dass Union in einer nicht so wahnsinnig brenzlichen Situation steckt, weil einfach noch so viele Teams zwischen dem aktuellen Tabellenplatz und den Abstiegsrängen sind. Aber Union ist für mich weit davon entfernt, in einer Lage zu sein, wo man einfach aus PR-Zwecken jemanden da auf diese Position setzt.
Das ist Quatsch. Das machst du nicht.
Dafür ist einfach zu viel Druck drauf, weil wenn die jetzt, sagen wir mal, die verlieren die nächsten 2 Spieltage und hinter ihnen punkten die falschen Mannschaften in Anführungszeichen.
Ja,
dann ist der Abstand aber wirklich gar nicht mehr so groß und dann werden sie schnell überholt, weil, wie gesagt, es ist ja einfach super, super eng da. Du hast mit 32 Punkten, ja, HSV ist ein Punkt dahinter, dann kommen Köln und Gladbach mit 30 Punkten. Sagen wir mal, die könnten, ich weiß jetzt nicht den nächsten Spieltag in- und auswendig, aber alleine wenn diese 3 Mannschaften gewinnen, dann bist du plötzlich 14. und hängst unten mit drin.
Ja, klar. Also so richtig. Ich erwarte es nicht, aber es ist in der Theorie noch möglich und also haben wir ja auf Drittliga-Niveau ein anderes Beispiel mit Sabrina Wittmann, die bei Ingolstadt Trainerin ist. Wie gesagt, ich kann inhaltlich die Arbeit nicht beurteilen. Aber wenn sie bis dahin im Amt bleiben sollte, also bis zum Sommer, dann ist sie dort 2 Jahre Trainerin.
Ja.
Und es hat damals natürlich auch riesen Aufmerksamkeit gegeben, weil das einfach ein Novum war. Aber ist ja ganz offensichtlich einfach Alltag geworden. Also du holst ja machst keinen PR-Stunt für eine Trainerin, die jetzt mittlerweile bald 2 Jahre im Amt ist.
Man muss ja auch immer bedenken, dass da Köpfe auf der Ebene da drüber dranhängen an solchen Entscheidungen.
Ja, klar.
Und Horst Held, wie gesagt, glaube ich, steht auch schon ein bisschen unter Druck. Und da kannst du nicht einfach dann mal eine Marketing-Entscheidung treffen, weil da, wie gesagt, auch Jobs dranhängen und deine Entscheidung wird dann letztendlich auch mitbewertet. Deswegen auch bei Ingolstadt, das werden die nicht völlig unüberlegt gemacht haben, um jetzt irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren.
Genau, also was dahinter einfach steckt, ist die Erkenntnis, dass es Fußballfachfrauen gibt, die offensichtlich auch die Kompetenzen haben, um eine Herrenmannschaft trainieren zu können. Und das passiert jetzt zum ersten Mal auf Interimsebene und es wird aber sehr wahrscheinlich irgendwann auch darauf hinauslaufen, dass wir das im Zweitliga-Kontext oder im Erstliga-Kontext auf eine, also mit einer Festanstellung, mit einer dauerhaften Cheftrainerinnenposition in dem Fall dann sehen. Ich bin gespannt darauf, wie sie sich schlägt, wie so das öffentliche Auftreten wird und werde das interessiert verfolgen, aber ich glaube, das hat so ein bisschen so eine Einordnung bedarft, eben weil es einfach historisch Stand jetzt erstmal neues, einmaliges Ereignis ist.
Also, das war unsere Reaction zum Trainerwechsel bei Union Berlin. Wir sagen beide, Union ist jetzt nicht akut in Abstiegsgefahr. Es könnte noch mal enger werden, aber auf jeden Fall glaubt man nicht mehr an Steffen Baumgart und Horst Held tut es allen voran nicht. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.